Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf herzlich willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft, wo wir auf die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages schauen, die heute örtlich irgendwo zwischen Washington, dem russischen Kasan und dem saarländischen Ensdorf stattgefunden haben. In Washington hat der Internationale Währungsfonds seine Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft vorgestellt. Im russischen Kasan startet der Gipfel der sogenannten BRICS-Gruppe, also ein Treffen jener Länder, die der westlichen Finanzordnung ein Gegenmodell entgegensetzen wollen, und das saarländische Ensdorf hat es in diese weltpolitisch illustre Runde geschafft, weil dort eigentlich etwas Großes entstehen sollte, eine Chipfabrik, die aber jetzt vor dem Aus steht. All das in den nächsten 25 Minuten bei Wirtschaft und Gesellschaft am heutigen 22. Oktober 2024. Und wir starten direkt im Saarland. Die vor dem Aus stehende Chipfabrik von Intel in Magdeburg wurde ja noch der Unternehmenspolitik bei Intel zugeschrieben. Doch jetzt kam heute die nächste Horrornachricht für Industrieansiedlungen in Deutschland. Der kriselnde Autozulieferer ZF will sich wohl nicht mehr an einer geplanten Chipfabrik im Saarland beteiligen. Das hat das Handelsblatt gemeldet. Ein Milliardenprojekt vor dem Aus. Ich kann darüber jetzt mit Anke Schäfer sprechen. Sie berichtet als Korrespondentin für den Deutschlandfunk aus dem Saarland. Anke, was können wir bisher überhaupt sicher sagen? Gab es schon eine Bestätigung zu der Meldung?
Tatsächlich hat sich ZF inzwischen zu Wort gemeldet und gesagt, man habe ja bisher offiziell keinen Kommentar zu den Fragen zur Verzögerung des Wolfspeed-Chipfabrikbaus abgeben wollen. Aber nun müsse man doch widersprechen den Darstellungen in den Medien, wonach ZF maßgeblich für diese Verzögerung der Pläne des Unternehmens Wolfspeed verantwortlich sein soll. Die Verantwortung für diese Chipfabrik in Ensdorf, die habe doch bitte sehr Wolfspeed, und ZF habe hier immer sehr intensiv und aktiv unterstützt, und zu genauen Inhalten der Partnerschaft und zu Förderinstrumenten würde man sich nicht äußern. Es ist ja so, dass diese Chipfabrik in Ensdorf knapp 3 Milliarden Euro kosten soll und bis 2027 will, oder vielleicht muss man jetzt eben sagen wollte, Wolfspeed sie bauen, und ZF wollte sich mit dem Betrag von 170 Millionen Euro beteiligen. Und wenn dieses Geld jetzt nicht fließt, dann ist, so hat das Handelsblatt geschrieben, nicht zu erwarten, dass die Fabrik tatsächlich gebaut wird. Aber in der Saarbrücker Zeitung wiederum steht, es sei eben nicht so gewesen, dass ZF sich aus dem Projekt zurückgezogen habe und die 170 Millionen Euro nun nicht investieren will und die Fabrik deswegen offenbar auf der Kippe steht, sondern es sei wohl so gewesen, dass sich ZF erst dann zurückgezogen habe, nachdem Wolfspeed das Projekt eben auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt hat. Und warum hat Wolfspeed das offenbar getan? Das mag so sein, weil die E-Mobilität in Deutschland nicht so kommt, wie erhofft. Da hat sich die Marktlage geändert. Die Unternehmen müssen schauen, ob ihre ursprünglichen Planungen, die sie hatten, noch tragen. So sagen es Branchenkenner. Und in dieser Fabrik sollen Silizium-Carbid-Halbleiter gebaut werden, mit denen etwa die Reichweite von E-Autos gesteigert werden kann.
Das ist ja auf eine Art ein weiteres industrielles Vorzeigeprojekt, was jetzt zu scheitern droht. Gibt es jetzt Reaktionen aus der Landespolitik im Saarland oder auch aus der Bundespolitik?
Es gibt bislang keinerlei Reaktionen, nicht von der saarländischen Landesregierung, was ich zunächst mal erstaunlich finde. Aber im Saarland haben sich die Grünen geäußert, die allerdings nicht im Landtag vertreten sind. Sie haben gesagt, es würde sich jetzt die derzeitige Wirtschaftspolitik der SPD-Alleinregierung rächen, die sehr, sehr stark auf Großinvestoren setze und den Mittelstand und die Start-ups sträflich vernachlässigen würde. Und der Ökonom Stefan Kurz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hat sich geäußert in der Agentur Reuters, und er hat gesagt, er sieht in diesem drohenden Aus für Wolfspeed im Saarland einen Beleg für eine wirklich verfehlte Wirtschaftspolitik in Deutschland. Er meint, Wettbewerbsfähigkeit könne man eben nicht herbeisubventionieren, und das schon gar nicht in so einer Branche wie in der Chipindustrie.
Das ist natürlich der Blick auf ganz Deutschland ein Stück weit, aber welche Folgen hat es denn, wenn so ein Projekt in der Größenordnung im Saarland scheitert?
Das wäre sehr, sehr schlimm. Das Saarland bangt um seinen Status als Industrieland in der Autoindustrie, aber auch in der Stahlindustrie. Wir wissen, der Stahl muss grün werden. 20.000 Arbeitsplätze wären in Gefahr, wenn das nicht gelingt. Und es gibt noch eine andere Ankeransiedlung. Das ist eine Batteriezellfabrik von der chinesischen Firma S-Volt, die hier kommen soll, sollte. Aber auch von diesem chinesischen Investor hat man schon länger nichts mehr gehört. Also falls es wirklich so kommt, dass Wolfspeed in Ensdorf nicht kommt, ist das für das Saarland sicherlich erstmal ein Schock.
Vielen Dank an Anke Schäfer für diese Einschätzung aus dem Saarland. Und von der industriepolitischen Nahbetrachtung im Saarland zoomen wir jetzt ganz weit raus und nehmen die weltweite Wirtschaftspolitik in den Blick mit dem Internationalen Währungsfonds, dem IWF, der heute seine Prognose für die Weltwirtschaft vorgestellt hat. Unser Korrespondent Jörg Münchenberg ist aktuell in den USA und hat sich diese IWF-Prognose angehört. Und weil der Kollege direkt zum nächsten Termin los musste, habe ich das Gespräch mit ihm kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jörg, wie schaut der IWF denn aktuell auf die allgemeine Weltwirtschaftslage?
Also der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für das globale Wachstum so umschrieben: stabil, aber nicht überwältigend. Ja, was heißt das in Zahlen? Die Weltwirtschaft wird demnach in diesem und im kommenden Jahr um jeweils 3,2% zulegen. Das entspricht, muss man sagen, so der bisherigen Prognose. Nur für das kommende Jahr ist der IWF jetzt ein bisschen pessimistischer. Da hat man die Aussicht um 0,1% gesenkt. Allerdings muss man auch sagen, gerade was die großen Volkswirtschaften angeht, da ist der Fonds doch eher verhalten. Sowohl in China als auch in den USA wird sich das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr abschwächen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, die Inflation, sie ist auf dem Rückzug, und damit hat auch der Chefvolkswirt des Fonds, Pierre-Olivier Gorinchas, seine Pressekonferenz begonnen, und da hören wir mal ganz kurz rein.
The battle against inflation is almost won. After peaking at 9.4% year on year in the third quarter of 2022, we now project headline inflation will fall to 3.5% by the end of next year.
Also der Kampf gegen die Inflation sei fast gewonnen, sagt Gorinchas. Nach 9,4% im vierten Quartal 2022 wird die Inflation Ende nächsten Jahres auf 3,5% fallen. Und er geht auch verstärkt davon aus, dass der Trend in Richtung des von ja doch vielen Notenbanken formulierten Inflationsziels von 2% rückt, also zumindest für die Industriestaaten.
Jetzt ist diese IWF-Prognose ja immer auch so ein Stimmungsmesser, nicht nur für die Weltwirtschaft insgesamt, sondern auch für einzelne Regionen. Wie sehen denn die Einschätzungen aus zu Europa und zu Deutschland?
Also für die Eurozone sagt der IWF ein Wachstum von 0,8% in diesem Jahr und 1,2% im kommenden Jahr voraus. Das ist auch eine Korrektur nach unten, nicht zuletzt, weil die Schwergewichte der Eurozone, also Frankreich und Deutschland, weiterhin nicht in Schwung kommen. Und man muss sagen, gerade für Deutschland sind die Experten eher pessimistisch. Nullwachstum für dieses Jahr und nur 0,8% im kommenden Jahr. Und das ist doch eine deutliche Korrektur von 0,5% im Vergleich zur Juli-Prognose. Und der IWF sagt eben auch, Deutschland bleibt damit mit Italien schlusslich der G7-Staaten, also der sieben wichtigsten Industrieländer. Man muss aber auch sehen, überraschend kommt das alles nicht. Die Bundesregierung rechnet ja für dieses Jahr auch mit einer Rezession, ist dann für nächstes Jahr ein bisschen optimistischer. Aber der IWF sagt eben, gerade die Belastungen durch die Haushaltskonsolidierung, aber auch zum Beispiel der Rückgang der Immobilienpreise drückt auf das Wachstum, auch der Konsum kommt eben nicht in Schwung. Und dann hat auch der Fonds wiederholt auf strukturelle Probleme verwiesen, über den Fachkräftemangel in Deutschland. Also im Großen und Ganzen kann man schon sagen, auch Washington schätzt die wirtschaftlichen Perspektiven für Deutschland nicht gerade rosig ein.
Jetzt ist diese IWF-Prognose ja immer auch ein Stück weit so eine Risikoabschätzung. Bei der Inflation haben wir schon gehört, sieht es wieder ein bisschen besser aus. Welche anderen Risiken sieht denn der Fonds noch und welche bleiben bestehen?
Also da sagt der IWF schon, die Aussichten für die Weltwirtschaft würden derzeit von den Risiken dominiert. Da ist natürlich der Krieg im Nahen Osten, aber auch in der Ukraine, und gerade die Auseinandersetzungen im Nahen Osten könnten sich natürlich auf die Rohstoffmärkte auswirken, Stichwort Öl. Und dann gibt es auch natürlich noch die Sorge, dass die Notenbank doch eine zu straffe Geldpolitik verfolgen, sprich die Zinsen nicht schnell genug senken. Und dann verweist der IWF aber ausdrücklich auch auf die wachsende Gefahr von Handelskonflikten hin. Gerade Donald Trump hat ja bei einem Sieg der US-Präsidentschaftswahl massive Strafzölle in Aussicht gestellt. Und das, so Gorinchas heute, das hätte dann doch massive Auswirkungen. Auch da hören wir ganz kurz mal rein.
We find an impact on world output that is of the order of about 0.5% of output in 2026. So it's a quite sizable effect of both an increase in tariffs between different countries and an increase in trade policy uncertainty.
Also die Unsicherheit in der Handelspolitik, aber auch eben die mögliche Einführung von Zöllen und Handelsbarrieren könnten die Weltwirtschaft 2026 um immerhin 0,5% belasten. Also das wäre dann doch erheblich.
Vielen Dank an Jörg Münchenberg in New York für diese Einschätzung. Und dieses Gespräch haben wir, wie gesagt, aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Von den USA wechseln wir jetzt nach Russland, wo heute der BRICS-Gipfel in der russischen Stadt Kasan begonnen hat. Auch die Staatschefs von China und Indien reisen extra an für das Treffen der Gruppe, die sich anschickt, ein Gegengewicht gegen andere, auch wirtschaftspolitische Formate westlicher Industriestaaten zu entwickeln. Florian Kellermann mit einem Blick auf die russischen Ambitionen in der BRICS-Gruppe.
Die kremltreue russische Presse schreibt in Superlativen über den Gipfel. 33 Staaten sendeten eine Delegation, heißt es dort. Also auch viele, die dem Bündnis noch nicht angehören. Die Zeitungen zitieren die Vorsitzende des Föderationsrats, Valentina Matwienko, mit den Worten, der Gipfel werde den Lauf der Weltgeschichte bestimmen. Er sei bedeutender als die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Staatsoberhaupt Wladimir Putin erklärte im Vorfeld, die gemeinsame Arbeit der BRICS-Staaten, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die soziale Situation in den Ländern zu verbessern, bringt konkrete, spürbare Ergebnisse. Sie verbessern den Wohlstand und die Lebensqualität der einfachen Bürger. Die Zahlen sprechen für sich. Damit sprach Putin das wachsende Bruttoinlandsprodukt der BRICS-Staaten an, von dem er immer wieder behauptet, es übersteige bereits das der G7-Staaten. Die Statistiken der Weltbank zeigen allerdings, dass dies noch bei weitem nicht der Fall ist. Unabhängige russische Ökonomen blicken ohnehin skeptischer als das offizielle Moskau auf die Vereinigung BRICS und den Gipfel in Kasan. So Igor Lipsitz im Exil-Fernsehsender Живой Гвозд. BRICS ist bisher nicht mehr als ein Club von Staaten mit ähnlichen Interessen. Man kommt zusammen, man unterhält sich. Die russische Staatsführung kann sich aufgewertet fühlen dadurch, dass sie mit dem chinesischen Staatsoberhaupt an einem Tisch sitzt. Aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass es vor allem China ist, das hier wirtschaftliches Gewicht bringt. Die überdominante Rolle Chinas ist eines der Probleme der Organisation BRICS, die Ökonomen nennen. Ein anderes, die wirtschaftliche und politische Rivalität zwischen China und Indien. Vor allem aber hindere die Entwicklung von BRICS, dass der Handel innerhalb der BRICS-Länder weiterhin relativ gering ist. Er macht nicht mehr als 20% des Außenhandels der BRICS-Staaten aus. Diese handeln weiterhin vor allem mit G7-Staaten, mit Ausnahme des mit westlichen Sanktionen belegten Russlands. Vor allem deshalb, weil der Binnenmarkt schwach ist, halten Wirtschaftswissenschaftler eine gemeinsame Währung der BRICS-Staaten derzeit für nicht realisierbar. So Nikolai Kulbaka, Dozent an der Moskauer Hochschule für soziale und ökonomische Wissenschaften. Im Grunde ist es für alle Staaten vorteilhaft, wenn es eine globale Hauptwährung gibt. Das senkt die Kosten von Transaktionen, das fördert den internationalen Handel. Der US-Dollar erfüllt diese Aufgabe ganz gut. Eine alternative internationale Währung zu schaffen, das ist für Russland jetzt extrem wichtig. Aber für die anderen BRICS-Staaten ist das keine vorrangige Aufgabe. Russland würde eine gemeinsame Währung der BRICS-Staaten helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Denn dann könnten die anderen BRICS-Staaten problemlos sanktionierte Waren nach Russland liefern und sich bezahlen lassen. Und die Transaktionen wären für die USA und die EU nicht einsehbar. Nikolai Kulbaka. Die Umgehung der Sanktionen ist für Russland ein ziemlich teures Vergnügen. Russland bezahlt die Waren nicht direkt, sondern, um die Transaktionen zu verschleiern, über lange Umwege, über verschiedene Länder und verschiedene Banken. Russland bezahle die Waren manchmal sogar in Kryptowährung oder durch Warenaustausch, sagen Ökonomen. Vor Monaten noch äußerten russische Politiker die Hoffnung, dass sich dies nach dem BRICS-Gipfel in Kasan ändern könnte. Doch diese Hoffnung dürfte enttäuscht werden, meinen unabhängige Experten.
Ein Beitrag von Florian Kellermann. Die Unabhängigkeit von Russland in Energiefragen war ja das erklärte Ziel der deutschen Regierung, aber auch anderer Regierungen seit mehreren Jahren. Auch deshalb plant Deutschland seit etwa 2 Jahren den Aufbau eines nationalen Verteilnetzes für Wasserstoff, sowohl als Grundstoff für die chemische Industrie und für die Stahlindustrie, aber auch als Energieträger. Wo der Wasserstoff in großen Mengen genau herkommen soll, bleibt zwar immer noch im Detail unklar, aber wie er in Deutschland von A nach B transportiert wird, dazu wurden heute in Berlin Pläne vorgestellt. Steffen Wurzel aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Etwas kleiner als bisher gedacht wird das zentrale deutsche Leitungsnetz für Wasserstoff, nämlich 9040 Kilometer lang. Das sind rund 600 Kilometer weniger als beantragt. Dennoch seien alle Bundesländer angebunden an das sogenannte Wasserstoffkernnetz, betonte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Vormittag in Berlin. Der Grünen-Politiker lobte sich und die beteiligten Behörden für das Planungstempo.
Das ist schon ziemlich rekordverdächtig. 2,5 Jahre von einer Idee zur gesetzlichen Realisierung und zur Genehmigung des Wasserstoffkernnetzes.
Der Bundestag hatte im Frühjahr beschlossen, dass Deutschland ein zentrales Netz für die Wasserstoffversorgung bekommt. Ein Großteil der Pipelines wird aus dem bestehenden Erdgasnetz übernommen. Trotzdem handelt es sich beim Aufbau des Wasserstoffnetzes um eines der größten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre in Deutschland. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur.
Wir brauchen auch ungefähr 40% an Neubauleitungen und wir brauchen auch, das will ich erwähnen, erdgasverstärkende Maßnahmen. Das heißt, ein Ziel bleibt es auch in Deutschland in den nächsten Jahren, neben diesem ganz wichtigen Hochlauf und Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur, die Erdgasversorgung stabil und sicher zu halten. Auch das ist mit inkludiert.
Der Aufbau des bundesweiten Wasserstoffnetzes soll Stand jetzt rund 20 Milliarden Euro kosten. Finanziert nicht durch den Staat, sondern privatwirtschaftlich. Bezahlen werden das Ganze durch Netzentgelte die Unternehmen, die Kraftwerksbetreiber und letztlich die Verbraucher. Woher der möglichst CO2-neutral erzeugte Wasserstoff genau kommen soll, ist im Detail noch unklar. Die Bundesregierung setzt einerseits darauf, Wasser mit heimischem Solar- und Windstrom aufzuspalten, in Sauerstoff und eben Wasserstoff. Andererseits soll so erzeugter Wasserstoff auch mit riesigen Flüssiggasschiffen und mit Pipelines aus Südeuropa und afrikanischen Staaten zu uns gelangen. Das künftige Wasserstoffkernnetz soll das Gas dann bundesweit verteilen, auf kleinere regionale Leitungsnetze. Ralf Barke von der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber.
Wir können jährlich bis zu 278 Terawattstunden an Energie in Form von Wasserstoff transportieren. Wenn wir das mal spiegeln am Erdgasnetz, dann ist es ein Drittel des heutigen Erdgasverbrauchs, den wir da drin haben. Wir haben dort über 300 Wasserstoffprojekte, die bisher schon stark sichtbar waren, versucht mit zu verarbeiten und den entsprechend auch Planungssicherheit verpasst.
Beim Stichwort Planungssicherheit gehen die Bewertungen allerdings weit auseinander. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich lobte am Vormittag, die sächsischen Unternehmen, die seit der russischen Invasion in der Ukraine unter gestiegenen Energiekosten litten, könnten ihre Energieversorgung künftig mit Wasserstoff sichern und sich so unabhängiger und umweltfreundlicher aufstellen, erklärte der SPD-Politiker. Viele mittelständische Unternehmen in der Fläche aber beklagen, für sie, die nicht in der Nähe des künftigen Wasserstoffkernnetzes liegen, sei noch vieles unklar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen verwies am Vormittag darauf, dass der Ausbau der Wasserstoffversorgung bundesweit jetzt schnell vorankommen werde.
Jetzt geht es wie Brezelbacken weiter. Genau diese Fragen werden jetzt geklärt werden. Hiermit sind wir Vorreiter in Europa, was die Innovation angeht. Und wir holen an Geschwindigkeit auf, was in den Jahren davor verbummelt wurde.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel. Die Energiepreise sind ein Thema, warum die deutsche Konjunktur schwächelt. Es gibt aber noch andere Themen, laut der deutschen Industrie und laut den deutschen Arbeitgeberverbänden, die weiter ein Umsteuern verlangen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz macht ihnen heute Hoffnung auf ihrem Arbeitgebertag auf der zentralen Veranstaltung der deutschen Arbeitgeberverbände. Ein Beitrag von Volker Findhammer dazu.
Es gab schon bessere Zeiten zwischen Arbeitgebern und der Politik. Die Hoffnungen auf die Fortschrittskoalition sind schon lange verschwunden. Und die Liste der von Unternehmen beklagten Defiziten bleibt reichlich gefüllt. Ob Steuern, Arbeitszeit, Bürokratie oder Sozialversicherungskosten. Deutschland könnte mehr, kann man in Abwandlung der Rede des Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger sagen, der die wirtschaftliche Lage als äußerst angespannt beschrieb.
Die Anerkennung, die Deutschland viele Jahre für seine Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit genossen hat, schwindet. Die Menschen haben kein Verständnis dafür, warum Deutschland so handelt bzw. nicht handelt, wie es das gerade tut.
Aber darauf folgte keine Generalabrechnung mit der Ampel, zumal die Kritik bereits seit einiger Zeit deutlich formuliert wurde, sondern der Appell, die angekündigten Reformen, etwa die 49 Punkte der Wachstumsinitiative, noch schneller umzusetzen.
Ich stelle fest, dass die deutsche Volkswirtschaft im zweiten Jahr in Folge schrumpft. Allerdings im Vergleich zu den vergangenen Monaten scheint das Problembewusstsein in dieser Bundesregierung zumindest gestiegen zu sein.
Doch sind diese 49 Punkte der Wachstumsinitiative in den Augen der Unternehmen noch nicht entschieden und hinreichend genug? Und deshalb hatte Rainer Dulger noch einen Katalog im Petto, wo aus Sicht der Wirtschaft noch nachgebessert werden sollte.
Und ich bin der Überzeugung, Deutschland kann das, wenn wir mit Strukturreformen die Sozialabgaben begrenzen. Wir rennen in großen Schritten auf die 50-Prozent-Marke aller Sozialbeiträge zu. Ich fordere die Politik zum Handeln auf.
Dieser Katalog reichte natürlich noch weiter, etwa im Blick auf die eingeschränkte Wettbewerbsfähigkeit der EU. Und bei der Zuwanderung drängt die Wirtschaft darauf, stärker zwischen geregelter und ungeregelter Zuwanderung zu unterscheiden und da auch klare Grenzen zu ziehen. Auf all das sollte der Bundeskanzler eine Antwort geben. Und Olaf Scholz ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf die Wachstumsinitiative zu verweisen, deren Inhalte noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden würden. Hoch sind für Scholz aber auch die Erwartungen an das Treffen mit den Wirtschaftsvertretern im Kanzleramt, das der Bundeskanzler in der vergangenen Woche angekündigt hatte und das wohl in der kommenden Woche stattfinden soll. Aber genau da setzt Olaf Scholz auf vertrauliche Gespräche, um nicht gleich alles in der Öffentlichkeit zu zerreden.
Es ist notwendig, dass wir an einem Konsens über diese Frage arbeiten, denn in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage kann selbst das beste Paket nichts werden, wenn die erste Kommentierung ist, na ja, schon mal in der richtigen Richtung, aber da geht noch mehr. Die zweite ist, das und das fehlt und das dritte ist auch noch irgendwas anderes.
Also keine Aussage dazu, in welchem Umfang und welchem Rahmen das Gespräch stattfinden soll, obwohl Scholz es in gewisser Hinsicht als Initialzündung verstanden wissen will.
Es muss dann auch die Botschaft ausgehen, das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, damit es vorwärts geht und wir Wachstum haben. Und das muss dann auch gemeinsam gesagt werden können, weil nur so schaffen wir veränderte Bedingungen, aber auch eine veränderte Stimmung, die für die Wirtschaft genauso wichtig ist.
Allein von einem Schulterschluss war man auf dem Arbeitgebertag noch weit entfernt.
Auf eine veränderte Stimmung hofft Bundeskanzler Olaf Scholz also für die deutsche Wirtschaft. Claudia Wehrle berichtet heute für uns über das Börsengeschehen in Frankfurt. Wir haben ja schon gehört, auch der IWF schraubt die Konjunkturerwartungen für Deutschland herunter. Sind diese Konjunktursorgen, ist diese Konjunkturstimmung auch in Frankfurt Thema?
Gut, wenn man auf den DAX schaut, hat man nicht unbedingt den Eindruck, der DAX jetzt am Nachmittag zwar leicht im Minus, aber man muss auf das Niveau schauen. Vergangene Woche erst ein neues Rekordhoch. Allerdings, wenn man hinschaut, welche Werte den DAX treiben, das sind wirklich einzelne Werte und kein Aufwärtstrend auf breiter Front.
Und schauen wir noch auf Einzelwerte. Das DAX-Schwergewicht SAP hat ja gestern spätabends neue Zahlen vorgelegt und trotzt der allgemeinen Wirtschaftsflaute.
Ja, das ist richtig. Vor allem der Ausblick kam an der Börse gut an. Es wird mit steigenden Gewinnen gerechnet. Das Cloud-Geschäft läuft gut. SAP will die Kosten senken, will Mitarbeiter entlassen, aber auch neue Mitarbeiter mit anderen Qualifikationen einstellen, sich neu ausrichten. Die Aktie zwischenzeitlich auf Rekordhoch.
Und wenn wir von Krisenstimmung gesprochen haben in den letzten Wochen, dann war es vor allem die Autoindustrie, wo es um diese Krisenstimmung ging. Jetzt gibt es ein kleines Licht eventuell am Ende des Tunnels am E-Automarkt in Europa.
Ja, das ist richtig. Auch Hybridfahrzeuge werden wieder beliebter als Verbrennerfahrzeuge, so der Branchenverband ACEA. Insgesamt entwickelt sich der Automarkt aber eher schlecht. Im September sind deutlich weniger Fahrzeuge zugelassen worden als im entsprechenden Vorjahresmonat, was vor allem auf den Einbruch bei der Neuzulassung von Verbrennermodellen zurückzuführen ist. Auch regional gibt es große Unterschiede.
Und wir haben viel über VW als Sorgenkind gesprochen, aber bei einer Tochtergesellschaft, bei der Nutzfahrzeugtochter, läuft es dann doch etwas besser.
Traton hat vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt. Die Bilanzen sind besser ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Vor allem hängt das mit dem US-Geschäft zusammen. Die Lieferprobleme, die es dort bei einigen Zuliefererprodukten gab, haben sich überraschend schnell gebessert. Einige Händler monieren zwar, dass Traton die Jahresziele nur bestätigt und nicht angehoben hat. Details wird es dann am kommenden Montag geben. Traton-Papiere immerhin 3% im Plus.
Und schauen wir zum Schluss nochmal auf eine ganz besondere Art der Mobilität, auf den Markt für Wohnmobile.
Knaus Tabbert hat heute von sich reden gemacht. Die Nachfrage nach Wohnmobilen ist zwar groß, die Probleme liegen aber im Prinzip eher bei den Händlern. Die tun sich schwer damit, ihre Lagerbestände zu finanzieren. Und das ist der Grund, weshalb die Aktien von Knaus Tabbert heute fast 10% einbrechen.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,0811 $, die Umlaufrendite von 2,2 auf 2,28% gestiegen und die Feinunze Gold wird mit $2,741,52 $ gehandelt.
Vielen Dank, Claudia Wehrle in Frankfurt. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.